Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Auf der linken Seite des politischen Spektrums ist es für viele der revolutionäre Mythos schlechthin und eine Art gallisches Dorf, das sich gegen die übermächtigen USA behauptet. Die Rede ist von Kuba, jenem karibischen Inselstaat, in dem Ende der 50er Jahre der Anwalt und Revolutionsführer Fidel Castro an die Macht kam und das Land in eine goldene Zukunft führen wollte. Wie an vielen anderen Orten hat sich der Traum von einem in Anführungszeichen sozialistischen Paradies, aber auch in Kuba nicht erfüllt. Im Gegenteil, die Realität ist geprägt von Armut und wirtschaftlichem Niedergang. Und die ohnehin schwierige Lage der Menschen verschlechtert sich aktuell weiter. Während die Welt ihre Blicke auf Krisenherde in anderen Regionen richtet, befindet sich Kuba am Rande des Kollaps. Wir wollen in dieser Folge unseres Podcasts genauer auf die aktuelle Situation in Kuba und ihre Hintergründe schauen. Das machen wir mit dem Politikwissenschaftler Maximilian Strobel. Er arbeitet in dem auch für Kuba zuständigen Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Mexiko und hat vor kurzem eine umfassende Analyse zur Lage in Kuba verfasst. Diese findet ihr in der aktuellen Ausgabe der Auslandsinformationen, dem Außenpolitikmagazin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich habe den Text in den Shownotes verlinkt. Und an dieser Stelle noch ein paar Worte in eigener Sache. Bislang habt ihr hier als Moderator immer meinen Kollegen Fabian Wagener gehört. Der bleibt auch zukünftig dabei. Wir werden uns nur in Zukunft von Folge zu Folge abwechseln. Mein Name ist Bernhard Haschko-Pavon und ich heiße euch herzlich willkommen zu meiner ersten Folge von Auslandsinfo Spotlight. Ich spreche jetzt mit Maximilian Strobel. Hallo Max und vielen Dank für deine Zeit.
Guten Morgen.
Wir beginnen unseren Podcast ja immer mit einer Art Aufwärmrunde. Ich gebe dir Teilsätze vor, die du vervollständigst. Einverstanden?
Jawohl.
Wenn ich an Kuba denke, dann...
Denke ich an Musik und an Rum.
Die Zukunft von Kuba könnte...
Sehr, sehr schwierig werden.
Was Kuba jetzt am dringendsten braucht, ist...
Ein neues politisches System.
Ich habe es in der Einleitung schon gesagt, Kuba galt und gilt ja einigen auf der linken Seite des politischen Spektrums geradezu als Sehnsuchtsort. Die Realität in dem Land ist allerdings seit langem ziemlich trist und für die Menschen schwer erträglich. Und sie hat sich, das zeigst du in deinem von mir schon erwähnten Text, in jüngster Zeit nochmals dramatisch zugespitzt. Woran kann man das genau festmachen?
Ich würde die Zuspitzung der Lage auf Kuba vor allem an der Versorgungslage festmachen. Also es gibt eine profunde Nahrungsmittelkrise. Die Landwirtschaft ist seit Jahren eigentlich komplett am Boden und die Insel ist nicht in der Lage, sich selbst zu versorgen. Das heißt, die Menschen auf Kuba leiden Hunger und das System, das Regime ist nicht in der Lage, die notwendigen Nahrungsmittel zu importieren oder selbst herzustellen. Das heißt, Kuba war zum Beispiel lange Jahre einer der Hauptversorger der Welt mit Zucker und nicht mal das ist heute noch auf der Insel vorhanden. Die Dinge des täglichen Bedarfs gibt es schlicht und ergreifend nicht oder sind nur auf dem Schwarzmarkt zu bekommen zu horrenden Preisen. Es gibt einen chronischen Mangel im Gesundheitssektor. Die medizinische Grundversorgung ist schlicht und ergreifend nicht gegeben. Selbst Basismedikamente sind nicht verfügbar oder werden ebenfalls nur zu horrenden Preisen auf dem Schwarzmarkt gehandelt. Die Lage im Gesundheitswesen ist allgemein einfach erschreckend. Selbst im Krankenhaus müssen sich die Menschen selbst versorgen, beziehungsweise die Familien müssen die Menschen zum Beispiel mit neuer Bettwäsche versorgen. Und ein dritter Punkt und sehr, sehr wichtiger Punkt ist das Thema Energie. Es kommt häufig zu Stromausfällen, teilweise zu Stunden, beziehungsweise sogar so tagelangen Stromausfällen auf der Insel. Und weil der Brennstoff fehlt. Ja, Kuba wird... Es versorgt sich hauptsächlich mit alten, relativ anfälligen Ölkraftwerken mit Strom. Und da Öl importiert werden muss und inzwischen die Lieferungen aus Venezuela, das lange die Hauptstütze des Regimes bzw. der Insel war, die inzwischen ausfallen, kommt es zu Engpässen und dazu sind die Kraftwerke überholt. Es gibt kaum Ersatzteile und die Konsequenz daraus ist, dass es keine Elektrizität gibt. Kein Licht, Kühlschränke nicht funktionieren, Klimaanlagen und dementsprechend ist die Lage einfach schwierig.
Du hast ja eben das mit der Gesundheitsversorgung angesprochen. Bildung und Gesundheitsversorgung galten ja aber lange Zeit als die Errungenschaften der kubanischen Revolution. Heute scheinen aber genau diese Bereiche vor dem Kollaps zu stehen. Warum ist das so?
Weil das System nicht in der Lage ist, die Menschen mit Medizin zu versorgen, weil das System nicht in der Lage ist, die Menschen anständig zu bezahlen, weil das System nicht in der Lage ist, die Infrastruktur bereitzustellen im Gesundheitswesen wie im Bildungssektor. In den letzten Jahren, beziehungsweise in den letzten Jahrzehnten seit der Revolution gab es immer wieder Abwanderungswellen, die sich aber in den letzten Jahren nochmals verstärkt haben, weil die allgemeine Versorgungslage so schlecht ist. Das heißt, selbst ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, Arbeiter aus dem Gesundheitswesen, Ärzte verlassen die Insel. Und die wenigen, die dort verbleiben, müssen natürlich dementsprechend eine größere Anzahl an Leuten versorgen, sei es im Bildungssektor oder im Gesundheitssektor. Und gleichzeitig sinkt dabei aber auch noch die Bezahlung. Also man kann sich vorstellen, dass die Leute, die dort arbeiten, als Ärzte, als Krankenpfleger, als Lehrer, vor einer zunehmend schwierigen Situation stehen, was ihre eigene berufliche Situation angeht. Und in eigentlich allen Belangen möchte der Staat die volle Kontrolle behalten, ist aber nicht in der Lage, diese Dienstleistungen auch zu erbringen.
Mhm. Das heißt, du würdest sagen, die Massenabwanderung seit 2021 hat die Lage in letzter Zeit nochmals verschärft. Und was denkst du, bedeutet das für Kuba langfristig?
Ich denke, die ganze Situation ist ein Teufelskreis. Also die Situation ist schlecht, die Menschen wandern ab. Speziell wandern aber natürlich die Menschen ab, die es noch können. Ja? Also die Menschen, die in ihren produktiven Jahren sind, die Menschen, die noch Hoffnung haben, beziehungsweise die Menschen, die auch noch was riskieren können. Das heißt, diese Menschen verlassen die Insel und dementsprechend entsteht eine Lücke, die sich einfach nicht mehr schließen lässt. Ja, zum Beispiel im im Bildungssektor geht man inzwischen dazu über, dass man Studierende von der Universität direkt an die Schulen holt, weil immer mehr Lehrerinnen und Lehrer abwandern. Und dementsprechend sinkt natürlich die Qualität der Bildung. Das Gleiche im Gesundheitssektor. Immer mehr Personen, die vielleicht nicht die komplette Berufsausbildung genossen haben, auch als Ärzte werden eingesetzt und dementsprechend werden natürlich immer größere Lücken gerissen, die sich nicht schließen lassen, vor allem nicht, wenn die Abwanderung zunimmt. Wir müssen uns vorstellen, dass in den letzten 2 Jahren ca. 10% der kubanischen Bevölkerung die Insel verlassen haben und das sind logischerweise nicht die Alten und nicht die ganz Jungen.
Nun ist die Lage ja insbesondere der Wirtschaft in Kuba schon lange alles andere als rosig. Das kubanische Regime macht dafür immer wieder die US-amerikanischen Wirtschaftssanktionen verantwortlich. Handelt es sich dabei um mehr als den Versuch kubanischer Politiker vom eigenen Versagen abzulenken? Oder mal anders gefragt, welchen Einfluss haben diese Sanktionen aus deiner Sicht auf die Lage in Kuba?
Also man muss natürlich konstatieren, dass das Wirtschaftsembargo der kubanischen Wirtschaft nicht hilft. So viel ist, glaube ich, klar. Andererseits muss man aber auch sagen, dass dennoch Produkte nach Kuba verkauft werden, auch aus den USA. Und es gibt auch ausländische Investments. Also dieses Embargo ist für meine Begriffe doch etwas löchrig. Und es war es auch immer. Und es hat außerdem seit über 60 Jahren auch offensichtlich nicht die Kraft, dem Regime wirklich die Luft abzuschnüren. Allerdings, und das ist ziemlich offensichtlich, ist die Wirtschaftsordnung Kubas unfassbar ineffizient. Die Planwirtschaft funktioniert nicht, hat nie funktioniert. Und Kuba kann sich eigentlich seit der Revolution sowieso nur mit Subventionen über Wasser halten. Den kubanischen Machthabern dient dieses Embargo natürlich immer als Rechtfertigung für die schlechte Lage. Und es passt auch ideal ins Narrativ, weil der Klassenfeind, die Imperialisten im Norden sind dafür verantwortlich, dass bei uns alles schlecht ist. Und ohne das Embargo wären wir natürlich das Paradies, von dem Fidel Castro immer gesprochen hat. Natürlich hat das Embargo die wirtschaftliche Lage nicht erleichtert. Und natürlich ist Kuba von Handels- und Finanzströmen international abgeschnitten. Aber man muss ehrlich sagen, dass die Situation auch ohne das Embargo wahrscheinlich nicht rosig wäre.
Du hast ja jetzt bereits schon das Stichwort Planwirtschaft fallen lassen. Da lohnt es sich sicherlich auch noch mal einen Blick auf das politische System in Kuba zu werfen. Wie funktioniert das denn eigentlich? Also wie ist das Ganze aufgebaut?
Kuba ist ein zentralistischer Einparteienstaat. Es gibt nur die Kommunistische Partei, die ist per Verfassung zugelassen. Und alle anderen Formen der politischen Organisation sind nicht toleriert, beziehungsweise werden aktiv bekämpft. Es gibt keine Gewaltenteilung, es gibt keine unabhängige Judikative, es gibt keinen Rechtsstaat und theoretisch, auf dem Papier zumindest, ist Kuba eine Diktatur des Proletariats. Es gibt ein Parlament, das wird auch gewählt, zumindest theoretisch. Es gibt halt eben nur eine Partei, die zur Wahl steht. Ja? Und dieses Parlament wählt den Staatsrat und den Ministerrat, die sich aber eigentlich aus den genau gleichen Personen zusammensetzen. Und das sind wiederum die gleichen Personen, die in der kommunistischen Partei das Sagen haben. Und der erste Sekretär der kommunistischen Partei, der übernimmt die Staatsführung, das ist jetzt inzwischen Miguel Díaz-Canel, der ist kubanischer Präsident in zweiter Amtszeit. Und der erste, nicht Castro, seit der Revolution, also erst war er lange Jahre Fidel Castro an der Spitze und danach für einige Jahre sein Bruder Raul. Und inzwischen ist Díaz-Canel der Präsident. Da es keine politischen Alternativen gibt, sind Wahlen in Kuba natürlich eine Farce. Und de facto wird die Macht durch das Militär gesichert, trotz einer vermeintlich zivilen Regierung.
Das heißt, es gibt keine Opposition in Kuba?
Es gab schon immer oppositionelle Bestrebungen in Kuba. Das Problem ist, dass der repressive Machtapparat äußerst effektiv ist. Man kann fast sagen, dass wenn eine Sache in Kuba noch funktioniert, dann ist es eben der Sicherheitsapparat, der sehr repressive Maßnahmen anwendet, die Menschen entweder zu unterdrücken oder von der Insel zu vertreiben. Das heißt, viele Oppositionelle in den letzten Jahrzehnten haben die Insel verlassen oder wurden insoweit eingeschüchtert, dass sie ihre Arbeit einstellen mussten oder ihren Aktivismus einstellen mussten. Es gibt natürlich einige Verbliebene, die sich weiterhin wehren, äußerst interessante Persönlichkeiten, die sich nicht einschüchtern lassen, aber man muss ganz ehrlich sagen, dass deren Schicksal auch äußerst schwierig ist. Und dadurch, dass der Machtapparat so ausgeklügelt ist und so gut funktioniert, ist es natürlich äußerst schwierig, eine organisierte Opposition auf der Insel aufrechtzuerhalten. Viele der Oppositionellen sitzen zum Beispiel in Miami, wo über Jahrzehnte sich viele Exilkubaner niedergelassen haben und versuchen von dort die Verbindung aufrechtzuerhalten, versuchen von dort die Organisation der sogenannten oppositionellen Zivilgesellschaft zu unterstützen. Aber es stellt sich in der Tat sehr, sehr schwierig dar.
Das heißt, man könnte zusammenfassend festhalten, dass es dem Regime gelingt, trotzdem an der Macht zu bleiben, indem sie starke Repressionen einsetzen, richtig?
Das ist genauso richtig. Die Menschen werden extrem unter Druck gesetzt. Wer aufbegehrt, erfährt berufliche Nachteile, verliert mitunter die Anstellung. Menschen werden vom Studium ausgeschlossen, wenn sie aufbegehren, oder werden einfach inhaftiert. Ja, teils zu absurd langen Haftstrafen verurteilt, nur zum Beispiel, weil sie demonstriert haben. Diese Haftstrafen werden dann aber auch tatsächlich umgesetzt. Und Menschen sitzen Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, im Gefängnis. Unter schrecklichen Bedingungen, unter schrecklichen hygienischen Bedingungen, ohne ausreichende medizinische Versorgung, ohne ausreichend Essen. Und dementsprechend besteht natürlich eine große Angst, ne, in der Gesellschaft, weil wir müssen uns auch vorstellen, es sind jetzt inzwischen schon knapp 3 Generationen. Über 60 Jahre gibt es diese Diktatur der ideologischen Indoktrinierung. Und dementsprechend herrscht auch ein Klima der Angst und nur sehr, sehr, sehr mutige oder man muss fast sagen sehr, sehr verrückte Menschen trauen sich heute noch dagegen aufzubegehren. Und es geht nicht nur um die Individuen selbst, sondern auch um deren Familien. Die werden bedroht, Angehörige werden unter Druck gesetzt, Kinder oder junge Männer werden zur Armee eingezogen, werden zwangsrekrutiert. All solche Sachen verleiten natürlich dazu oder führen natürlich dazu, dass die Menschen sich sehr, sehr genau überlegen, ob sie sich trauen, Opposition zu ergreifen.
Max, lass uns nun mal etwas über die innenpolitische Situation in Kuba hinausgehen und auf die geopolitische Rolle des Landes schauen. Du schreibst in deinem Text, dass das Regime auch von externen Akteuren gestützt wird. Welche sind das und warum ist Kuba für sie interessant?
Also Kuba hat natürlich ideologische Nähe und historische Allianzen zu einigen Staaten, einerseits auf dem Kontinent und einerseits auch weltweit. Dazu gehört in erster Linie Russland. Kuba wurde über 30 Jahre bis zur Implosion der Sowjetunion von den Sowjets gestützt, subventioniert. militärisch, wirtschaftlich, diplomatisch quasi am Leben gehalten. Damals in den Zeiten des Kalten Krieges natürlich mit dem klaren Ziel der Sowjets, die Amerikaner unter Druck zu setzen, direkt vor ihrer Küste. Heute gibt es die Zusammenarbeit bzw. die Kooperation mit Russland weiterhin. Dazu kommen dann auf dem amerikanischen Kontinent noch Venezuela und Nicaragua. Mit Kuba gemeinsam sind das die drei linken Diktaturen. Das kann man durchaus so benennen. Und inzwischen im Rahmen des globalen Systemwettbewerbs, der sich in den letzten Jahren rauskristallisiert, kann man dazu dann inzwischen auch Iran und die Volksrepublik China zählen. Kuba wurde zum Beispiel erst vor wenigen Tagen zum Socio, zum Partner des BRICS-Plus-Staatenverbunds ernannt, beziehungsweise ist diesem Staatenverbund beigetreten und gleich nicht als Vollmitglied. Wirtschaftlich hat Kuba relativ wenig zu bieten, das muss man auch so konstatieren. Politisch hingegen gibt es natürlich Gemeinsamkeiten, zum Beispiel mit China, das ja auch ein kommunistischer Einparteienstaat ist, und auch mit Venezuela und mit Nicaragua gibt es ideologische Nähe. Und im Fall von Venezuela führte das ab der Machtergreifung von Hugo Chavez zu einer ähnlichen Subventionierung wie durch die Sowjets.
Du hast ja eben schon die USA erwähnt. Donald Trump ist jetzt zurück im Weißen Haus. Was glaubst du, was bedeutet das für die kubanisch-amerikanischen Beziehungen?
Ich glaube, dass es erstmal für die Zivilbevölkerung nichts Gutes bedeutet, aber für das Regime auch nicht. Der Anfang der Amtszeit von Donald Trump hat gezeigt, dass er bereit ist, vieles von dem, was er angekündigt hat, beziehungsweise angedroht hat, auch tatsächlich umzusetzen. Er ist direkt aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen, er hat die Weltgesundheitsorganisation verlassen, er hat einen Notstand an der Südgrenze mit Mexiko ausgerufen und möchte die mexikanischen Kartelle zum Beispiel als terroristische Organisationen designieren. Also vieles von dem, was er im Wahlkampf angekündigt hat, hat er auch direkt versucht umzusetzen. Hinsichtlich Kuba bzw. hinsichtlich der drei Diktaturen auf dem Kontinent, Venezuela, Nicaragua und Kuba, bedeutet das sicherlich nichts Gutes im Sinne von, er wird die Beziehungen nicht öffnen oder das Embargo lockern. Im Gegenteil, wird er höchstwahrscheinlich neuen Druck ausüben. Und sein Außenminister Marco Rubio, der kubanische Wurzeln hat, wird sicherlich auch nicht auf Entspannung setzen wollen. Das ist natürlich die Frage, inwiefern Kuba eine außenpolitische Priorität für die USA darstellt. Solange sich die Situation dort halbwegs kontrollieren lässt, beziehungsweise selbst kontrolliert, gibt es sicherlich genug andere Krisenherde auf der Welt, die die mediale wie aber auch die politische Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen werden. Und dementsprechend gehen wir erstmal davon aus, dass Kuba für ihn beziehungsweise für die neue US-Regierung kein prioritäres Thema ist. Aber wenn er glaubt oder wenn die Amerikaner zu der Erkenntnis kommen, dass Kuba von Mächten wie China oder Russland genutzt wird, um die USA zu schwächen, dann wird er sicherlich handeln und könnte die Situation durchaus verschärfen.
Zum Abschluss, Max, habe ich noch eine sicher nicht einfache Frage. Gibt es aus deiner Sicht eine realistische Möglichkeit für einen politischen oder gesellschaftlichen Wandel in Kuba? Und was müsste dafür passieren?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, die Hoffnung sollte man immer behalten. Ist das realistisch? Schwierig. Also das Problem auf Kuba ist natürlich auch, dass die Opposition in einer durchaus sehr, sehr schwierigen Lage ist, beziehungsweise kein Machtfaktor ist. Und gibt es tatsächlich Kräfte, die effektiv in der Lage wären, Regierungsverantwortung zu übernehmen, sollte das Regime fallen? Das ist auch ein großes Fragezeichen. Und niemand kann derzeit, glaube ich, im Ansatz erkennen, dass sich innerhalb des Regimes etwas verändert, dass man irgendwie auch nur erwägen würde, den Status quo aufzuweichen. Allerdings, und ich glaube, auch in den letzten Monaten hat zum Beispiel das Beispiel Syrien gezeigt, glaube ich, dass sich doch relativ schnell, sehr, sehr plötzlich Dinge ändern können, dass das Kartenhaus irgendwie zusammenfallen könnte. Aber die Aussichten sind natürlich nicht unbedingt rosig.
Danke, Max.
Sehr, sehr gern.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.